Liebe Geschwister, wir fangen heute Morgen nochmal an im Römerbrief Kapitel 11, wo wir gestern aufgehört haben. Römer 11, die Verse 33 bis 36. Die kann jemand nochmal lesen?
Nochmal Römer 11?
Genau, Römer 11, Verse 33 bis 36.
Um welche Tiefe des Reichtums sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt und wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen.
Ich glaube, dass wir waren gestern bei dem Reichtum Gottes, bei seiner Weisheit, und heute, ja, wir fangen jetzt dort an, wie unausforschlich sind seine Gerichte und unausspürbar seine Wege. Also vom Zusammenhang her, ne, Römer 9 bis 11, was ist damit gemeint? Seine Gerichte, seine Wege. Wahrscheinlich bezieht Paulus sich hier auf die Heilsgeschichte und den Heilsplan, den Gott daran verwirklicht hat, über die Jahrtausende hinweg. Und jetzt sagt er, die sind unergründlich, unerforschlich. Er will damit nicht sagen, dass man darüber nichts genau sagen kann. Aber wir müssen bekennen, dass wir Gottes Heilsplan in seiner Ganzheit nicht erfassen können. Er hat uns Dinge offenbart in seinem Wort, die für uns wichtig sind. Darüber hinaus gibt es unendlich viele Einzelheiten in seiner Vorsehung, die bleiben für uns ein Geheimnis. Zum Beispiel spricht Paulus in Römer 9 bis 11 so eine Spannung an, dass Gott vollkommen souverän ist in allem, was er tut. Das ist so die Betonung in Römer 9 und Römer 11. In Römer 10 geht Paulus aber wie selbstverständlich davon aus, dass Menschen verantwortlich sind, wie sie auf das Evangelium reagieren. Nehmen sie es im Glauben an oder verwerfen sie es? Das ist ihre Verantwortung. Und hier zum Beispiel, geht über unseren Verstand hinaus, wie beides zusammenpassen kann. Also die Bibel bezeugt beides, nicht nur hier in Römer 9 bis 11, sondern es gibt für beide Aussagen, für die Souveränität Gottes und für unsere Verantwortlichkeit, hunderte biblischer Stellen. Und für Paulus ist das Gegenstand der Anbetung. Das ist hier nochmal wichtig. Paulus lobt Gott dafür, dass er, wie soll man sagen, so überragend groß ist, dass er durch unsere Verantwortlichkeit, also er selber hat uns ja so geschaffen, dass er dadurch nicht, wie soll man sagen, in so eine Wartestellung gerät, dass er immer erst abwarten muss, was wir tun, und dann kann Gott darauf antworten. Also Gott ist größer. Wie geht's weiter? Vers 34. Wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Mitberater gewesen? Die erwartete Antwort auf diese Fragen: niemand. Würde Gott sich vorher, und gemeint ist hier wahrscheinlich, bevor Gott den Heilsplan, also bevor er diese Welt geschaffen hat, hat er irgendjemanden gefragt oder, sagen wir mal, vielleicht in der unsichtbaren Welt, in seinem himmlischen Hofstaat, hat er dort jemanden zu Rate gezogen? Nein, hat er nicht. Also der ganze Heilsplan ist ein Plan, der innerhalb der Dreieinigkeit Gottes, wir können nicht mal sagen, entstanden ist. Weil Gott steht über der Zeit. Ne? Aber es ist, Gott alleine ist der Ursprung der gesamten Schöpfung und ihrer Geschichte. Und zwar mit allen möglichen Details. Auch das wiederum ist hier Paulus im Gegenstand der Anbetung Gottes. Nicht gegeben, um über Geheimnisse nachzugrübeln, die über unseren Verstand hinausgehen. Niemand hat Gott je etwas gegeben. Vers 35. Wer hat ihm vorher gegeben und es wird ihm vergolten werden? Es gibt ja ein schönes Beispiel eines Gebetes von David, das ist überliefert in 1. Chronik 29, Vers 14. Da betet David: Ich bin nichts, Herr, und auch mein Volk ist nichts. Aus eigenem Vermögen wären wir gar nicht in der Lage, dir solche Gaben zu bringen. Alles kommt von dir, auch diese Gaben haben wir erst von dir empfangen. Das ist anlässlich, die Leute, insbesondere in Jerusalem, haben fleißig Gaben gebracht für den noch bevorstehenden Aufbau des Tempels. Und David selber hat auch reichlich dafür gespendet. Hier bekennt er aber, also das, was wir hier jetzt gespendet haben, das kommt aus deiner Hand. Wir können uns da jetzt nicht für rühmen, dass wir so bereitwillig gegeben haben. Auch das können wir auf unseren ganzen christlichen Lebenswandel übertragen. Ne? Darauf können wir uns nichts einbilden. Der ist uns von Gott geschenkt. Also wenn wir gerade eine gute Zeit erleben, möglicherweise, dass wir uns an Gott erfreuen und gerne sein Wort lesen, im Gebet stehen, Frieden mit Menschen haben, dann ist das eine Gabe Gottes, die wir durch den Glauben empfangen. Ja, Vers 36. Von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Hier benennt Paulus das höchste Ziel der gesamten Heilsgeschichte, nämlich die Verherrlichung Gottes. Ich kann mich erinnern, das war noch zu Studienzeiten, das ist schon, wie lange ist das schon her? Fast 30 Jahre.
Im letzten Jahrhundert.
Das war das letzte Jahrhundert.
Ja. 1998 hast du gesagt, gestern.
Da ging das mit der Gemeinde in Gießen los.
Ach so. Ja.
Da hatten wir, genau, das war eine Vorlesung und der Dozent hat ganz richtig über, ich weiß nicht mehr, ob er diesen Vers hatte, das ging um Heilsgeschichte. Und er sagte auch, was ist das höchste Ziel der Heilsgeschichte? Und er sagte, ja, welches höchste Ziel verfolgt Gott? Ja, und er meinte dann, die Verherrlichung Gottes. Und dann meldete sich ein Student und meinte, das wäre ja vollkommen absurd. Dann wäre Gott ja so ein allmächtiger Egomane. Also mit anderen Worten, uns würde er sowas verbieten. Also das ist in Gottes Augen eine schlimme Sünde, wenn wir, sagen wir mal, uns selber für Gott halten und so tun, als wären wir Gott. Aber so nach dem Motto, er selber, der macht das so. Der tut alles zu seiner Ehre. Und für ihn war das nicht möglich, das mit der Liebe Gottes zu vereinbaren. Also für ihn war es so, dass zur Liebe Gottes doch gehört, dass er nicht alles zu seiner eigenen Ehre tut. Und der Hauptfehler, den dieser Student begangen hat, war, dass er einfach die Kategorie nicht beachtet hat. Also unter uns Geschöpfen ist das so. Wir leben in der Liebe, wenn wir nicht um uns selbst kreisen. Gott lebt in der Liebe, wenn er als dreieiniger Gott an sich selbst die größte Freude hat. und außerhalb dieser Dreieinigkeit nichts außerhalb von sich sucht, das ihn erfüllen könnte. Das ist ein Kategorienunterschied. Also Gott ist ganz, was das anbetrifft, er ist ganz anders als wir. Gott braucht uns nicht. Und dass er diese Welt und uns Menschen geschaffen hat, das war nicht aus einem Mangel heraus, sondern aus einem unendlichen Reichtum heraus. Es ist quasi so, dass Gott ist in sich ein Gott, der von Liebe nur so überquillt. Und das Ergebnis ist die Schöpfung, insbesondere sein Volk. Und das ist etwas Wunderbares, Großartiges im Wesen Gottes. Und ja, das ist der Sinn unseres Lebens, dass wir diesen Gott bestaunen und anbeten. In dieser Weise haben wir Teil an seiner Liebe und unter seiner gnädigen Herrschaft erfreuen wir uns an seiner Herrlichkeit. Also ich glaube, dass das hier manches vor verborgen liegt, auch im Missverständnis. Ich glaube, manche Christen haben nicht wirklich verinnerlicht, was Anbetung ist. Anbetung zielt wirklich darauf, Gott die überragende Ehre zu geben, die er verdient. Aber jetzt, das ist so, wir geben Gott die Ehre, wir geben ihm nichts. Er braucht das nicht. Es ist aber Ausdruck unserer Liebe zu ihm, dass wir ihm gegenüber zum Ausdruck bringen, dass er für uns das höchste Gut ist, dass wir über alles andere begehren und den wir bewundern. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Aspekt in der Anbetung. Das ist keine Schwärmerei. Hier darf es Überschwang geben in der Freude und Ehrfurcht vor Gott. So, Römer 14, Vers 6 habe ich als nächstes. Wie lange machen wir heute?
Also, Epheserbrief müssen wir schon
gehen. Ja, deswegen frage ich.
Also, dann kurz
vor 12.
Ja, genau.
Ja.
10 vor 12.
Das kriegst du hin mit Epheserbrief? Ja. Also, würde ich sagen, kurz eher einen Römerbrief anfangen, einen Epheserbrief an.
Nö.
Wenn du es nicht schaffst.
Nee, das.
Schaffst du dann?
Römer 14, Vers 6. Kann mal jemand lesen?
Wer auf den Tag achtet, der achtet darauf für den Herrn. Und wer nicht auf den Tag achtet, der achtet nicht darauf für den Herrn. Wer isst, der isst für den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der enthält sich der Speise für den Herrn und dankt Gott auch.
Also der Zusammenhang ist hier ja unterschiedliche Sichtweisen im Blick auf die Gültigkeit von Reinheitsvorschriften, meines Erachtens. Wahrscheinlich vor allen Dingen so ein Streitpunkt zwischen jüdischen und nichtjüdischen Christen in der Gemeinde in Rom. Sind Reinheitsvorschriften noch verbindlich? Und es gab Christen, die waren der Meinung, ja, die sind noch verbindlich. Und die hatten eigentlich theologisch Unrecht. Dann gab es die andere Gruppe, die hat theologisch richtig erkannt, die sind nicht mehr verbindlich. Aber jetzt sagt Paulus dieser Gruppe von Starken, ihr dürft die schwach sind in ihrem Gewissen, nicht über den Tisch ziehen. Ihr dürft sie nicht dazu zwingen, dass sie gegen ihr Gewissen damit anfangen, also solche Dinge zu essen, von denen sie überzeugt sind, sie werden dadurch unrein. Das heißt, unrein, sie verbinden damit eine schwerwiegende Sünde vor Gott. Und da sagt Paulus, diese Sünde dürfen sie auf keinen Fall begehen. Sie dürfen nicht Schweinefleisch essen, wenn sie glauben, dass das ein Kapitalverbrechen ist vor Gott. Das heißt, sie müssen erst einmal, bevor sie diesen Schritt gehen, innerlich umdenken lernen. So, als Ausdruck des guten Gewissens beider Seiten führt Paulus hier das Gebet an, das Dankgebet. Das scheint für Paulus eine Grundlage dafür zu sein. Er kann beide Seiten stehen lassen weil auch diejenigen, die, ich sag mal, theologisch das noch nicht ganz durchschaut haben, was die Gültigkeit der Reinheitsvorschriften anbetrifft, die danken Gott für die vegetarische Kost, die sie zu sich nehmen. Und da sagt Paulus, das ist das Entscheidende in deren Situation. Er kommt dann noch später auf Probleme zu sprechen. Er sagt dann diesen Leuten, ihr dürft aber die anderen nicht verurteilen, wenn die nicht vegetarisch leben. Und wenn die auch unreine Sachen, also in euren Augen unreine Dinge essen. Weil die, das wäre dann die Begründung, die danken Gott auch mit reinem Gewissen für das Schweineschnitzel auf dem Teller.
Du sagst Reinheitsgebot, aber in Wirklichkeit sind das die Speisen, also die Tiere, die den Götzen, also es hat nicht jetzt mit jüdischen Reinheitsgeboten.
Ist eine Frage der Auslegung. Ich gehe davon aus, dass hier tatsächlich,
also jüdisch,
dass es hier nicht in erster Linie um die Frage geht, Götzenopferfleisch. Mhm. Das wäre 1. Korinther 8 bis 10.
Okay.
Hier geht es, weil es ist hier dann auch von bestimmten Tagen noch die Rede. Das scheint mir eher in die Richtung zu gehen, dass es um jüdische Vorschriften geht.
Also ich esse grundsätzlich kein Schweinefleisch in der Schule, weil ich sonst mit meinen Moslemkindern total schlecht dastehen würde.
Ja.
Würde ich niemals machen.
Ja, ja.
Die nehme ich als Vorbild und auch keine Gelatine. Und ich sage immer, das wird nicht verteilt, das hat Gelatine. Ich helfe denen praktisch.
Mhm.
Ja.
Ich meine, das ist auch so ein Apostelgeschichte 15, ne? Wenn der, war das der Petrus, du sagst, wir befehlen den, oder Jakobus.
Jakobus. Ja.
Wir befehlen den Heiden nicht ersticktes oder
Blut,
damit sie kein Anstoß für die Juden sind.
Ja. Also das ist hier eine komplexe Angelegenheit, ne? Also das scheint mir ein Hinweis zu sein, auch in der Gemeinde, man muss nicht jedes Detail ausdiskutieren und ausstreiten. Es gibt Fragen, da geht es auch um richtig und falsch, aber sie sind nachrangig. Und es gibt Zeiten, wo man sich eher die Köpfe einschlägt. Wenn man, ich sag mal, gerade nicht in der Lage ist, darüber angemessen sich auszutauschen, zu debattieren. Ne?
Aber nicht nur das, also scheint es so, dass da ein Prinzip vermittelt wird, das viel höher. Ein Paulus vermittelt ja ein Prinzip, das viel höher ist als diese Frage. Also es geht ja darum, dass man vor Gott, also zu Gottes Ehre das tut. Also das heißt, weil dieses Motiv, die Überzeugung, die der Mensch dann jeweils hat, ist schon relevant, muss ich sagen. Scheint ja so zu sein, also sagt ja, okay, diese Menschen, die tun das, um Gott zu ehren, kennen damit auch Gott und sie machen das wirklich aus Überzeugung für Gott. Und die anderen Menschen, die vielleicht jetzt auch in dieser Streitfrage auf der anderen Seite sind, tun das genauso aus Überzeugung. Und die sollten verstehen, dass solange das eben darum geht, Gott zu ehren, dass man so einen
Leben.
Es muss natürlich abgedeckt sein vom Evangelium. Weil Paulus spricht in Römer 10 davon, von seinen jüdischen Landsleuten, die Jesus ablehnen. Mhm. Er sagt ihnen auch, ja, also die wollen Gott ehren, dadurch, dass sie dem Gesetz gehorsam sind und meinen, sie müssten Jesus als Messias ablehnen. Ne? So weit geht das natürlich nicht.
Ja, ja. Ne? Also da heißt das Prinzip, dass Jesus Christus der Höchste ist.
Ganz genau, richtig.
Aber hier
ist von dem Herrn die Rede und damit ist Christus gemeint hier. Ne?
Es gibt trotzdem ein Problem. Wie soll man das mit der Position von Paulus gegenüber den Galatern auch vereinbaren? Weil bei den Galatern scheint er zu sagen, nee, das ist also, es geht auf gar keinen Fall, dass ihr diesen Sachen befolgt.
Ist jetzt ein weites Thema. Ich sehe tatsächlich schon eine Möglichkeit, das sinnvoll zu verbinden. Also diese Stelle mit dem Galaterbrief. Ich glaube, hier sind die starken nichtjüdischen Christen am langen Hebel.
Okay.
Und in Galatien wollen die, ich sag mal, da will eine Gruppe von jüdischen Christen an den langen Hebel und
sind die wollen, starken sind die
und wollen anderen den anderen vorschreiben, sie müssten auch koscher leben.
Mhm.
dass das eine Bedingung wäre für das Evangelium. Ne?
Und hier ist es nicht ausgeschlossen auch, dass diese Schwachen trotzdem verstanden haben, dass sie nicht dadurch gerechtfertigt ja. werden, sondern dass sie tun das einfach als Gehorsam, so als
Einbruch. Ja, genau. Und das, für Paulus scheint das wohl tatsächlich auch unlogisch zu sein. Also er hat ja schon so eine gewisse Bewertung, wenn er sagt, das einen sind die Starken, das anderen sind die Schwachen. Und das ist wahrscheinlich daraufhin gemünzt, also wer steht eher in der Gefahr, im Glauben Schiffbruch zu erleiden? Das sind die Schwachen. Ich bin mir nicht genau sicher, also welche Gefahr sieht Paulus für die Schwachen? Meines Erachtens wohl in der Hinsicht, dass wenn die Starken dieses Thema immer wieder auftischen und denen das auf die Nase binden, also nach dem Motto, na bist du heute mal geistlich reifer geworden, hast verstanden, dass dritte Mose nicht mehr für dich gilt, die Reinheitsvorschriften, und dass dieser jüdische Christ also irgendwann die Faxen dicke hat. Dass er sagt, okay, du sagst mir, dass es nicht möglich ist, an Christus zu glauben und sich gleichzeitig diesen Vorschriften aus dritte Mose verpflichtet zu fühlen. Okay, dann treffe ich heute eine Entscheidung. Ich kehre zurück ins Judentum. Wenn du sagst, dass es nicht geht, an Jesus zu glauben und jüdisch zu leben, dann werde ich zum Judentum zurückkehren. Und dann würde Paulus dem Starken eine Mitschuld daran geben, dass der Schwache verloren gegangen ist. Ist jetzt hier noch eine weitere Frage. Ne? Also kann jemand, der wirklich mal zum Glauben gekommen ist, verloren gehen? Für Paulus aber ist das, ist die Erwählungslehre kein, wie soll man sagen, kein Deckmantel dafür, nicht behutsam mit schwachen Christen umzugehen. Ne? Okay.
Man muss auch verstehen, wir haben einen Druck, weil wenn sie nicht koscher essen, sind sie aus der Familie der letzte Dreck. Und es ist schon schlimm genug, wenn sie Christen sind.
Ja.
Und wenn sie das dann noch machen, dann sind sie wirklich ganz schön krank. Deswegen lieber sich nicht sowas zu machen. Deswegen machen das ja auch die Messianischen nicht. Die essen kein Schweinefleisch.
Ja, aber hier ist es nicht gesagt, dass es Juden sind hier. Das sind einfach so Heiden, die nach diesen Vorschriften leben. Oder? Also man weiß
also,
es nicht, wer das ist.
Man weiß es nicht genau. Also, es gab wahrscheinlich in der Gemeinde in Rom einen beachtlichen Anteil jüdischer Christen. Aber damit ist jetzt nicht gesagt, dass es nur diese jüdischen Christen waren, die sich diesen Vorschriften verpflichtet fühlten. Es gab ja auch Proselyten, also es gab Nicht-Juden, die zum Judentum übergetreten sind und die dann Christen geworden sind. Ja. Die haben möglicherweise auch jüdische Überzeugungen beibehalten.
Es ist erstaunlich, der Anteil dieser Proselyten. Ne? Also wenn man schaut in der Apostelgeschichte, scheint ein sehr großer Anteil gewesen zu sein, weil dadurch, dass Paulus zuerst in die Synagogen gegangen ist und dass die sich dann dem Glauben angeschlossen haben, das sind meistens, also sehr, sehr oft Proselyten gewesen.
Ja. Römer 15, Verse 30 und 31. Hier schlagen wir jetzt ein Stück weit zwei Fliegen mit einer Klappe. Das ist quasi ein Aspekt, den Paulus auch im Epheserbrief aufgreift. Also der Zusammenhang von Gebet und Kampf.
Ich ermahne euch aber, Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes, mit mir zu kämpfen in den Gebeten für mich zu Gott, dass ich errettet werde von den Ungläubigen in Judäa und dass mein Dienst, den ich für Jerusalem tue, den Heiligen angenehm sei. Mhm.
Also der größere Zusammenhang ist ja der. Paulus schreibt den Römerbrief unter anderem deshalb, weil er die Gemeinde in Rom, die ihn noch nicht kennt, als zukünftige Missionsbasis für seine Mission in Spanien verwenden möchte. Also bis dahin ist wahrscheinlich immer noch vor allem die Gemeinde in Antiochia hauptverantwortlich dafür, dass er zu Reisediensten freigestellt ist. So, und das könnte doch, so Paulus, jetzt die Gemeinde in Rom übernehmen. Deswegen weiht er sich auch so ein bisschen ein in seine kommenden Pläne. Also, er will unbedingt nach Rom, sagt er. Er will zu ihnen, um sie im Glauben zu stärken, um selber im Glauben gestärkt zu werden. Und dann sagt er aber auch, das ist mein Plan. Aber bevor ich zu euch komme, will ich unbedingt nochmal nach Jerusalem. Und über Jerusalem möchte ich zu euch. Und das hing damit zusammen, Paulus hatte die Gemeinden in Griechenland insbesondere dazu aufgerufen, für die Brüder in Judäa und Jerusalem reichhaltig zu spenden, weil die waren in materieller Not. So, und da ist dann ein ansehnlicher Betrag zusammengekommen. Und Paulus hat sich dann entschieden, selber dann quasi mit einigen Brüdern diese Spende in Jerusalem zu übergeben. Und diese Spende war für ihn Ausdruck auch seiner Überzeugung, dass doch die Christen in Griechenland und Kleinasien mit den vor allen Dingen jüdisch-christlich geprägten Gemeinden in Jerusalem und Judäa wirklich eine Einheit bilden. Paulus wusste aber auch, dass es, ich sag mal, einen Teil der jüdischen Christen, insbesondere in Jerusalem, gegeben hat, die waren ihm gegenüber sehr kritisch eingestellt. So. Ich meine, wie das dann alles ausgegangen ist, ne? Das könnt ihr dann in Apostelgeschichte 20 bis 28 nachlesen. Also Paulus ist dann über Jerusalem nach Rom gelangt, aber das war dann auf einem sehr überraschenden Weg. Aber hier, also die inständige Bitte von Paulus an die Geschwister in Rom, dass sie auch für ihn beten, ne, dass die Christen in Jerusalem dieses Signal richtig auffassen. Dass die Einheit durch diese große Spende gefördert wird und dass er dann quasi mit dem Segen der Geschwister in Jerusalem seine Arbeit dann fortsetzt, nach Rom reist und dann Mission in Spanien betreibt. Das war so ein bisschen, das war der Traum von Paulus offensichtlich. Also Paulus wusste offensichtlich, das ist so der letzte Abschnitt meines Lebens. Ich will noch einmal nach Jerusalem. Einmal nochmal wirklich ein großes Zeugnis dafür ablegen, dass es meine lieben Geschwister sind. Auch wenn einige Probleme haben damit, wie ich Evangelium und Gesetz miteinander verbinde. Ne, und dann noch einmal möglichst weit das Evangelium bis ans Ende der Welt ausbreiten.
Das ist interessant, wie Gott sein Gebet beantwortet hat.
Ja. Also ich finde das immer wieder bemerkenswert, dass auch jemand wie Paulus in vielerlei Hinsicht nicht wusste, wie Gott ihn führen würde. Das wird auch in der Apostelgeschichte bezeugt. Ne? Als Paulus auf dem Weg nach Jerusalem ist, da tauchen manche Propheten auf und sagen ihm, das und das wird mit dir passieren, du wirst gefangen genommen werden. Ne? Und Paulus sagt ja dann, ja, ich bin auch bereit, in Jerusalem zu sterben, wenn es so sein muss. Also Paulus weiß auch nicht, ob er Jerusalem lebendig noch verlassen wird. Gleichzeitig, hier im Römerbrief, plant er so, als würde er lebendig da rauskommen. Also Gott scheint es ihm nicht offenbart zu haben, was genau passieren wird. Er gibt ja so einen Hinweis, ne? Also, dass der Geist Gottes ihm von Tag zu Tag bezeugt, dass auf ihn Leiden warten.
Aber nichtsdestotrotz ist er bereit hinzugehen. Das heißt, ich denke schon, dass Paulus als Prophet wusste schon, dass er in Jerusalem, ja. Er tut so, als ob er das wusste schon. Aber er scheint auch der Überzeugung zu sein, dass es der Wille Gottes ist, dass er dahin geht. Was hat ihn dazu...
Ich meine, das würde jetzt ein bisschen weit führen. Meines Erachtens gibt es, also so wie Lukas das schildert, also Paulus in Jerusalem, Es gibt dort sehr viele Anklänge an die Leid, an die Passion Christi. Also Paulus wird gefangen genommen. Er wird vor den Hohen Rat gestellt, vor Gericht. Und da gibt es einen, sagen wir mal, einen, und es gibt den Ruf der Menge, ne? Also weg mit ihm. Von Kreuzigung ist nicht die Rede, ne? Aber der muss weg, der muss hingerichtet werden. Es darf nicht sein, dass so jemand am Leben bleibt. Es gibt einen gewissen Unterschied, dass die römische Behörde sich anders verhält als bei der Passion Christi. Ne? Beim Prozess gegen Jesus konnten die jüdischen Führer die römische Behörde dazu bringen, dass sie Jesus, der eigentlich nicht verurteilt worden ist, auf einer richtigen Rechtsgrundlage, dass der dann am Kreuz hingerichtet wurde. Hier dann in der Apostelgeschichte, da wird Paulus, wenn man so will, von den römischen Soldaten gerettet. Oder Gott benutzt diese römischen Soldaten, um Paulus vor den jüdischen Führern zu retten. Ne, hätten die nicht eingegriffen, die hätten Paulus gelyncht, so wie das da geschildert wird. Die war so aufgebracht, die Menge. Okay, wir können davon ausgehen, dass, ne, nachdem Paulus diesen Brief geschrieben hat, haben die Christen in Rom viel für ihn gebetet. Und das hat Gott mit dazu verwendet, dass Paulus dann über Jerusalem doch noch nach Rom gekommen ist. Weil das ist ja dann auch in der Apostelgeschichte am Schluss berichtet, quasi so der Höhepunkt der Missionslaufbahn von Paulus. Er gelangt bis nach Rom und von dort aus bis ans Ende der Welt. Also was wir hier haben, also zwei wichtige Themen, für die wir immer wieder beten sollten, das ist die Einheit unter Christen und die Ausbreitung des Evangeliums. Und möglicherweise auch unter dem Aspekt, also wir dürfen hier durchaus so ein bisschen über den Tellerrand gucken. Also nicht nur, was passiert in Worms oder in Hessen oder in Deutschland, sondern auch, man kann sich ja heute informieren über das, was in vielen Teilen der Welt, in christlichen Kreisen passiert. Und da kann man sich dann einklinken, ne? Kann sich da Gebetsanliegen selber zulegen. Man kann nicht für alles beten, aber dass man sich das zur Aufgabe macht, auch dafür regelmäßig zu beten. So, dann sind wir beim Schluss des Römerbriefes. Römer 16, Verse 25 bis 27. Römer 16, Verse 25 bis 27.
Dem aber, der euch zu festigen vermag, laut meinem Evangelium und der Verkündigung von Jesus Christus, gemäß der Offenbarung des Geheimnisses, das von ewigen Zeiten her verschwiegen war, das jetzt aber offenbar gemacht worden ist und durch prophetische Schriften auf Befehl des ewigen Gottes bei allen Heiden bekannt gemacht worden ist, zum Glaubensgehorsam. Ihm, dem alleinweisen Gott, sei die Ehre, Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.
Ja. Das ist jetzt ähnlich wie in Römer 11, eine Anbetung Gottes. Gott wird gepriesen. Und das, wofür gepriesen wird, das wird vorweg benannt. Und es scheint, ja, wofür lobt Paulus Gott vor allen Dingen?
Das Evangelium bei den Heiden bekannt gemacht worden.
Vers 25, ne, oder?
26 wollte ich jetzt sagen. Mhm. Des Geheimnisses.
Ja.
Das Wirken durch dieses Evangelium auch.
Also Paulus greift hier das Hauptthema des ganzen Römerbriefes auf. Die Rede ist hier vom Glaubensgehorsam. der Nationen. Dieser Ausdruck bildet eine Klammer mit Römer 1, Vers 5. Durch ihn haben wir Gnade und Apostelamt empfangen für seinen Namen zum Glaubensgehorsam unter allen Nationen. Dieser Ausdruck Glaubensgehorsam ist wahrscheinlich doppeldeutig gebraucht. Erste Bedeutung: Glaube ist Gehorsam. Der Glaube an Jesus ist der oberste Gehorsam, den Gott im Evangelium fordert. Zweite Bedeutung dieses Ausdrucks: Gehorsam, der aus dem Glauben folgt. Das ist vor allem das Leben in der Liebe zu den Menschen und zu Gott. So, wie ist dieser Gehorsam aus Glauben oder dieser Glaubensgehorsam? Das ist, glaube ich, der rote Faden durch den ganzen Römerbrief, dass Paulus eben deutlich macht: Durch was befreit Gott Juden und Nichtjuden zu diesem Glaubensgehorsam? Und die Antwort ist: durchs Evangelium. Nicht durch Gesetz. Ne, Vers 25. Dem aber, der euch zu befestigen vermag, nach meinem oder gemäß meines Evangeliums. Also, dass ihr im Glauben feststeht und im Gehorsam lebt, das bewirkt Gott durch das Evangelium, das ich euch hier entfaltet habe. So, und jetzt, denke ich, ist es so, dass Paulus eben nochmal das Geheimnis des Evangeliums anspricht. Und auch das ist dann für ihn Gegenstand der Anbetung Gottes. Also vom Evangelium der Predigt von Jesus Christus nach der Offenbarung des Geheimnisses, das ewige Zeiten hindurch verschwiegen war, jetzt aber geoffenbart wurde durch prophetische Schriften. So.
Was ist jetzt dieses Geheimnis? Ist es die Rechtfertigung durch den Glauben an Christus oder ist es die Tatsache, dass die Heiden Anteil an den Verheißungen haben? Zum Beispiel da die Paulus-Perspektive, die sagen, ja, guck mal hier, Glaubensgehorsam, die Heiden haben Anteil, es geht nicht um Rechtfertigung allein durch den Glauben hier.
Ja. Ich glaube, dass Paulus sich jetzt hier auf den gesamten Römerbrief bezieht. Also, da ging es vor allen Dingen, sagen wir mal, man kann sagen, um vier Themen, die Paulus dort aufgreift. Die Rechtfertigung allein aus Glauben. Dann Thema Heilsgewissheit. Dann die Frage Israel und die Nationen, Römer 9 bis 11. Und von Kapitel 12 kann man sagen, christliche Ethik auf der Grundlage des Evangeliums. So, und also all das, was jetzt durch das Evangelium offenbar geworden ist, das ist offenbar geworden nach der Weise eines Geheimnisses. Ich habe bin da gestern schon kurz darauf eingegangen. Meines Erachtens ist es so, wenn Paulus vom Geheimnis spricht, dann meint er etwas, das im Alten Testament schon grundsätzlich angelegt und geweissagt worden ist. Aber wie die Erfüllung aussieht, das ist noch undeutlich. Wenn dann die Erfüllung kommt durch Jesus Christus, wird alles erfüllt, was im Alten Testament angekündigt wurde, aber mit einem Überraschungseffekt. Dieser Überraschungseffekt zielt darauf, dass Gott sich noch umso mehr verherrlicht. Also dass, wenn man so will, dass die Zusagen im Alten Testament nicht nach der Art erfüllt werden, sodass, so nach dem Motto, haargenau erfüllt. Gott hat 1.000 Euro verheißen und genau 1.000 Euro zahlt er auch. sondern nee, es ist jetzt vom neuen Bund erkennen wir, Gott hat viel verheißen im alten Bund und wo jetzt die Erfüllung durch Christus offenbar ist, stellt sich raus, das ist mehr, als man je erwarten konnte. Also die Erwartung war schon groß. Und jetzt, wo die Erfüllung da ist, geht einem die Kinnlade runter. So, bemerkenswert ist jetzt, was Paulus sagt, also da geht es so ein bisschen um den Zusammenhang zwischen dem neuen Bund und dem alten Bund. Ne? Also, es ist jetzt offenbar geworden, dieses Geheimnis. Also das, was Gott im Alten Testament erfüllt hat, ist jetzt durch Christus offenbar geworden. Durch prophetische Schriften. Manche Ausleger meinen, also damit müssten doch jetzt neutestamentliche Propheten gemeint sein. Aber er bezieht sich wahrscheinlich auf das Alte Testament. Also meines Erachtens will Paulus ja sagen, jetzt, wo Christus offenbar geworden ist, lesen wir auch das Alte Testament mit anderen Augen. Also zum Beispiel, was wir vorhin hatten, die Gültigkeit der Reinheitsvorschriften. Meines Erachtens ist das nicht klar ersichtlich im Alten Testament. Könnte es jemals eine Ordnung geben, eine Heilsordnung, wo solche Vorschriften nicht mehr in Kraft sind? Tja, weil so gemessen an den Kategorien des alten Bundes war das kaum vorstellbar. Also es war ja irgendwie verfasst in einem Bund, der scheinbar ewige Geltung haben sollte. Aber es war auch die Rede von dem Messias, der dann kommt, durch den Gott seine endgültige Herrschaft aufrichtet. Ja, aber was ist dann mit dem Gesetz des Mose? Also was wird der Knecht Gottes, der Messias, der Nachfahre Davids, was wird der damit machen? Und dann kommt dieser Messias, dieser Knecht Gottes, dieser Nachfahre Davids. Und ja, er offenbart eben, dass er über Mose steht. Ne, das war den Leuten damals. Die meisten Juden zu der Zeit, die waren sehr vorsichtig, dem Messias eine höhere Autorität beizumessen als Mose oder auch David. Also es gibt zum Beispiel, ne, also Jesus, der als er in Jerusalem ist, kurz vor seinem Leiden und Sterben, da gibt es ja dieses Streitgespräch mit den jüdischen religiösen Führern. Und am Schluss fragt Jesus ja, im Blick auf David, ne? Also wie kann das sein, dass der Messias ein Nachkomme von David ist, wo doch David selber ihn als Herrn anspricht, in Psalm 110. Ne? Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner rechten Seite. Also, und Jesus greift hier so eine Erwartung auf im damaligen Judentum, dass natürlich der Messias seinen Vorfahren David achten würde. Er würde sich nicht über ihn stellen. Er würde anerkennen, dass er von ihm abstammt, dass er quasi etwas weiterführt, was Gott mit David schon begründet hat. Und Jesus sagt ihnen, Leute, guckt in Psalm 110 und da ist sehr deutlich davon die Rede, dass der Messias eine größere Autorität haben würde als David. Das ist gemeint. Also es ist eigentlich schon alles drin im Alten Testament, aber es braucht dann der Offenbarung durch Christus, damit die Fäden, die dort gelegt werden, richtig zusammengeführt werden. So ist meines Erachtens hier die Aussage von Paulus zu verstehen. Also es ist jetzt durch Christus geoffenbart worden, durch prophetische Schriften. Also im Nachgang haben diese prophetischen Schriften größere Klarheit. Erstens durch die Offenbarung, die Christus gegeben hat, und zweitens durch die Gabe des Heiligen Geistes, der auf der Grundlage dieser Offenbarung in Christus uns erleuchtet, damit wir die gesamte Offenbarung als Einheit begreifen können.
Ich weiß nicht, ob du nochmal im Epheserbrief auf das Kapitel 3 eingehst, wo er ungefähr das Gleiche sagt, diese Offenbarung des Geheimnisses des Christus in Epheser 3.
Epheser 3, das wäre die Stelle, die ich noch...
Hast du noch? Okay, weil ja. Kommen wir, weil dort spricht er auch von Propheten. Es ist die Frage, welche Funktion haben die Propheten des Neuen Testaments? Ob sie erläutern, was schon in den alttestamentischen Schriften offenbart worden ist, weil es scheint, im Epheserbrief scheint er zu sagen, damals war das, dieses Geheimnis war nicht bekannt gemacht worden und jetzt aber den Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden. Vielleicht kommst du nochmal.
Also ich hätte jetzt, wir sind jetzt in Epheser 3, das lesen wir jetzt noch. Römerbrief sind wir durch. Also du hast jetzt quasi eine Stelle in Epheser 3, also, von Vers 3, glaube ich, ne?
Ja, also ab 3, dass er mich das Geheimnis durch Offenbarung wissen hat, lassen hat, wie ich zuvor kurz geschrieben habe, daran könnt ihr, genau.
Ja, ja. Also mir ist durch Offenbarung das Geheimnis kundgetan worden, wie ich es oben kurz geschrieben habe. Also Kapitel 1 und 2. Ne? Ja, man könnte, also das Geheimnis, auf das Paulus sich hier bezieht, dasselbe Prinzip, da ist etwas im Alten Testament angekündigt. Dann kommt die Erfüllung im Neuen Bund und die Erfüllung überragt die Erwartungen. Und welches Geheimnis geht es hier? Es geht um die Gemeinschaft jüdischer und nichtjüdischer Gläubiger. Wie eng können die zusammenkommen in der Anbetung Gottes und, ich sag mal, als Volk Gottes?
Epheser 1, 15 bis 23 betrachtest du nicht?
Nein.
Okay.
Hättest du da?
Nö, ich meine grundsätzlich jetzt zur Thematik Gebete. Bete des Paulus
zur Erleuchtung.
Meine ich, ist ja, sind ja diese drei Teile da in Epheser da, Kapitel 1, Kapitel 3 und Kapitel 5, glaube ich.
Kapitel 6.
Ja, Kapitel 6.
Ja, ja.
Dann ziemlich explizit jetzt, ne? Also wenn es speziell um das Thema geht, hat es das nicht mit in Betracht gezogen?
Also ich hatte mich, was in Epheser, also Epheser 6 habe ich quasi mit Römer 15 abgedeckt, also Kampf. Thema.
Ja, weil die Erkenntnis seiner, die Erleuchtung der inneren Augen, die Erkenntnis der Tiefe, Größe und so.
Das ist Epheser 3.
Epheser 3.
Ja. Also ich sag mal so, Epheser 1 und Epheser 3, da überschneidet sich auch manches.
Ein bisschen, ja. Ne?
Also nochmal, was dieses Geheimnis anbetrifft. Was ist jetzt größer in der Erfüllung? Ja, die Einheit von jüdischen und nichtjüdischen Gläubigen ist inniger, als man erwarten konnte. Der Grund ist der, dass bestimmte Kategorien des Alten Bundes aufgehoben worden sind durch Christus. Also die Kategorie der Einheit zwischen jüdischen und nichtjüdischen Gläubigen, wie sie im Alten Bund beschrieben wird, ist vom Sinaitischen Bund ausgehend. Da geht es eher um Fragen, also ja. Und es gibt auch schon im Alten Bund, wenn man so will, eine gewisse Erfüllung. Es steht Nichtjuden grundsätzlich offen, sich dem Volk Israel anzuschließen. Den Israeliten wird wieder und wieder gesagt, dass sie nicht automatisch zum Volk Gottes gehören, wenn sie sich nicht an den Bund halten. Und dass Gott jegliche Freiheit hat, sich gegen sein Volk zu wenden, wenn es ihm ungehorsam wird. Und auf der anderen Seite lädt Gott Nichtjuden ein, auch ihn anzubeten. Es gibt dann gewisse Einschränkungen im Alten Bund, ne, dass wenn es zum Beispiel, wenn es um die Landverheißung geht, um das Land Kanaan, dann bleiben nicht jüdische Gläubige, wenn man so will, außen vor. Sie können keinen bleibenden Erdbesitz erlangen. Also es kann sein, dass ich ihnen mal, ich sag mal, ein jüdischer Landsmann anbieten muss als Sklave oder dass er keine andere Möglichkeit sieht, Schulden zu begleichen, dass er seinen Besitz verkauft. Nach 50 Jahren kommt aber dann dieses Jubeljahr, ne, und dann geht der Landbesitz an die ursprünglichen Besitzer wieder zurück. Und die ursprüngliche Einteilung des Landes ist schon bei Josua festgelegt. Ne? Da bestimmte Landstriche werden dort bestimmten Stämmen Israels und ihren Familien zugesprochen. Und vom Ideal her sollte das genauso bleiben. Ne? Okay, dann kommt die Erfüllung im Neuen Bund und siehe da, die Einheit von Gottes Volk wird jetzt nicht mehr von Jerusalem und von dem Tempel und von der Stiftshütte aus, also vom Alten Bund aus, festgelegt, sondern durch Christus, der als unser oberster Priester in das himmlische Heiligtum vorangegangen ist. Und jetzt gilt die Grundregel, all die Menschen, denen dieser Christus seinen Geist Gottes gibt, die gehören vollgültig zum Volk Gottes dazu. Ob sie jetzt jüdisch sind oder nicht jüdisch, spielt keine Rolle. Also, dass jemand zum Volk Gottes gehört, dafür muss er ja geheiligt werden. Die Frage ist ja, von wo aus wird im Neuen Bund ein Mensch geheiligt? Ne? Vom himmlischen Heiligtum aus, von unserem obersten Priester her, Jesus Christus. Wem er seinen Geist gibt, sodass er zum Glauben kommt und in der Liebe und in der Hoffnung lebt, dem kann keiner seinen Status streitig machen. Das ist die Lektion, die Apostel über Jahre lernen mussten, noch nach Himmelfahrt und Pfingsten. Habe ich da gestern schon kurz drauf eingegangen? Ne? Apostelgeschichte 10 und 11. Petrus hat diese Vision, wo Gott so ein Laken vom Himmel zu ihm runterlässt mit Kriechgetier und Petrus soll es schlachten und essen. Und Petrus sagt, nein, ich bin ein frommer Jude. Ich halte mich an die Reinheitsvorschriften. Und es ist natürlich alles ein Sinnbild dafür, dass Gott Petrus darauf vorbereitet, jüdische Gläubige gehören genauso fest zum Volk Gottes wie nichtjüdische Gläubige. Es gibt da keine Unterscheidung mehr wie im Alten Bund. Oder Paulus sagt dann an einer anderen Stelle auch, Galater 3, Vers 28, wenn es darum geht, zum Volk Gottes dazuzugehören, zur neuen Schöpfung, zu Christus, spielt es keine Rolle mehr, ob jemand jüdisch ist oder nicht jüdisch. Sondern es geht wirklich nur noch darum, durch Christus zur neuen Menschheit zu gehören. Es gibt jetzt quasi eine dritte Größe. Eine dritte Größe von Mensch. Über diese Größen jüdisch, nicht jüdisch hinaus. Und das sind wir. Und das ist ein großes Wunder. Okay, zum Schluss jetzt Epheser 3, Verse 14 bis 21. Kann mal jemand lesen?
Christian möchte lesen.
Epheser 3, Verse 14 bis 21.
Nur meine Knie beugen vor Gott, dem Vater von allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Ich bete, dass er euch aus seinem großen Reichtum die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich stark zu werden. Und ich bete, dass Christus den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Gläubigen ihr ganzes Ausmaß erfassen, die Breite, Länge, Höhe und Tiefe. Und ihr könnt auch die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat. Eine Liebe, die größer ist, als ihr je begreifen werdet. Dadurch wird euch der Reichtum Gottes immer mehr erfüllen. Durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Ihm gehört alle Ehre in der Gemeinde und durch Christus Jesus für alle Zeit und Ewigkeit. Amen.
Ja. Ja, was würdet ihr sagen? Also das ist ja jetzt hier ein Lobpreis und ein Gebet von Paulus. Und wir können daraus für uns selber auch lernen, also wofür wir Gott loben können und worum wir ihn bitten sollten. Okay, welche Bitte stellt Paulus hier in den Vordergrund?
Es geht um die Erkenntnis Gottes, also gestärkt werden durch den Geist Gottes, um die Größe Gottes zu erkennen, in der Liebe.
Nochmal die, was zu erkennen?
Das Ausmaß seiner Größe.
Ne, und seiner Größe?
Und Herrlichkeit, seiner Liebe.
Seine Liebe auch.
Ja. Worauf würdest du sagen, ist jetzt hier die Betonung gelegt?
Ja, die Liebe. Ne? Also die Dimension erstmal seiner Liebe, in seinen Ausmaßen, seinen Facetten.
Ja, also ich würde, genau, das ist
19, oder? Die Liebe zu erkennen.
Ne, damit ihr imstande seid, zu erfassen, was die Breite, Länge, Höhe, Tiefe ist und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus.
Auf was beziehen sich diese Eigenschaften? Auf die Liebe?
Welche Eigenschaften meinst du?
Breite, Länge, Tiefe und Höhe. Weil theoretisch, es gibt ja tatsächlich die Präposition und. Anfang der Vers 19, das ist ein Kai auf Griechisch, glaube ich, dann und die Liebe. Oder
ist es wahrscheinlich im Sinne von nämlich.
Und also, zwar. So wie in Galater 6.
Also, das, worum es da geht, Breite, Länge, Höhe, Tiefe, also es geht um die schier unermessliche Liebe von Christus.
Das heißt, die Liebe.
Die quasi, wenn man so will, in räumlichen Kategorien gedacht wird. Okay, das ist jetzt die sollen wir irgendwie verinnerlichen, erkennen, begreifen. So viel wie möglich. Paulus sagt dann aber, die ist so groß, wir werden sie nie ganz erfassen. Aber wir wollen so viel davon erfassen wie möglich. Aber jetzt ist es ja Bestandteil eines Gebetes. Und bemerkenswert ist jetzt, finde ich, der Zusammenhang, also was Gott uns schenken muss, damit wir möglichst viel von der Liebe von Christus erkennen. Was stellt Paulus da in den Vordergrund?
Gestärkt werden, ne? Durch seinen Geist, inneren Menschen.
Genau, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Also damit wir möglichst viel von der Liebe von Christus verinnerlichen, sagt Paulus, muss Gott durch seinen Geist in unserem Inneren kräftig wirken.
Oh, ist vielleicht jemand an der Tür?
Nee, ist der Mann.
Ah, okay.
Ich dachte, das ist.
Also was ich an dieser Aussage sehr bemerkenswert finde, ist Folgendes. Von Natur aus haben wir keine Ahnung von dem Ausmaß der Liebe Christi zu uns. Also selbst wenn wir es vom äußeren Wortlaut her lesen, wir lesen die Passion Christi in den Evangelien. Von uns aus sind wir nicht im Ansatz fähig, einigermaßen innerlich nachzuempfinden, was da geschehen ist. Oder wir sind auch nicht im Ansatz dazu fähig, nachzuempfinden, mit welcher Liebe Gott uns hier und jetzt begegnet. Damit wir uns dem einigermaßen annähern, sagt Paulus, muss Gott mit seiner Allmacht in uns wirken. Und wir sollen ihn drum bitten. Ja, habt ihr in dieser Weise schon oft zu Gott gebetet, dass er dieses Werk in euch vollziehen möge? Also wie gesagt, ich war schon Jahre Christ und dann habe ich zum ersten Mal hierüber, ich sag mal, eine Predigt, eine Auslegung gelesen und dachte, das gibt's ja wohl nicht. Das ist hier so ein zentrales Anliegen. Wir sollen Gott regelmäßig darum bitten, dass er mit seiner Macht in meinem Herzen regiert, damit ich sag mal, ansatzweise begreife, wie groß seine Liebe ist, die er mir erwiesen hat.
Ich denke, also was du sagst, ist, damit wir überhaupt verstehen, aber meistens denken wir, ich verstehe das schon, aber ich will es noch mehr, besser verstehen und deshalb bete ich, dass Gott mir, aber hier scheint Paulus zu sagen, wir verstehen gar nichts.
Ja, es ist nicht so, Paulus scheint hier nicht davon auszugehen, dass Paulus so ein paar Impulse gibt, uns so mal hier und da auf ein paar richtige Bibelverse hinstößt und dann, sage ich mal, dann machen wir das durch unsere stille Zeit, durch unsere Gebete lebendig. Ne? Nein, wir sind vollkommen von Gott abhängig, dass wir innerlich einigermaßen das empfinden, was dem Evangelium angemessen ist.
Kannst du erklären, dass der innere Mensch ist, was damit gemeint ist?
Der innere Mensch, Vers
16, Ende.
Vers 16, ne? Ich habe da bestimmt was zu beschrieben. Der innere Mensch, ich verstehe das als unser Inneres. Oder unser Herz. Ne?
Also es ist also nicht jetzt der neue Mensch, also die neue Natur, sondern wirklich der innerlich, also so einen neuen.
Vers 17 geht es dann ja weiter, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne.
Aber hier scheint er auch zu sagen, damit wir, Vers 17 ist auch ein bisschen schwer zu verstehen, damit wir fähig sind zu begreifen, wie groß die Liebe Gottes ist, müssen wir die Stärke Gottes, also muss Gott in uns wirken, Christus muss in uns wohnen, damit wir in Liebe gewurzelt und gegründet, meint er jetzt wir in der Liebe gegründet gewurzelt sind, oder ist es auf, weist er auf Jesus hin, der in uns wohnt?
Also du meinst, welche Liebe ist hier gemeint?
Nee, Vers 17. Also
ja, und ihr in Liebe gewurzelt seid.
Ja, es ist die Liebe Christi oder die unsere Liebe, die wir praktizieren sollen, damit wir auch gleichzeitig verstehen können.
Meines Erachtens spricht einiges dafür, dass an dieser Stelle von der Liebe die Rede ist, die Christus zu uns hat.
Okay.
Oder Gott, ne?
Mhm.
Also wir sind in der Liebe gewurzelt und gegründet, die Christus zu uns hat. Und da könnte man eben noch das zu Rate ziehen, was wir kurz betrachtet haben, Römer 5 bis 8, Thema Heilsgewissheit. Heilsgewissheit hat viel damit zu tun, dass wir uns der Liebe Gottes gewiss sind.
Da gibt es auch noch so eine Stelle, wenn der äußere Mensch zerfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Ja. Ist das nicht auch da in Römer?
Ja, sehr guter Hinweis. Das ist eine Stelle im zweiten Korintherbrief.
Ne? Weil ich habe mich jetzt hier gefragt, weil das so mit dem inwendigen, bei mir steht inwendigen Mensch, betont wird. Aber der äußere muss sich ja auch verändern. Also man muss ja, wenn das innere, das Herz und so verändert wird, muss man sich ja auch, also äußerlich mit den Taten, muss ja folgen, muss ja auch verändert werden.
Ja.
Das steht jetzt hier aber nicht, es steht jetzt hier nur mit dem inwendigen Menschen.
Ja, so will ich das sehen, ja.
Weil das ist manchmal
der Baum, der gute Früchte.
Weil das ist manchmal schwer zu unterscheiden zwischen, weißt du, so alte Natur, neuer Mensch, alter Mensch, neuer Mensch, inwendiger Mensch. Also der inwendige Mensch ist, das wäre der Geist, also des Menschen, also unser Verstand, unser Sinn.
Ich würde sagen, das Gesamtpaket. Also ich sag mal, was häufig mit Herz beschrieben wird. Also unser innerer Mensch, unser inneres Wesen, wo wir denken, fühlen, planen. Also sämtliche innere Prozesse, die man sich nur irgendwie vorstellen kann. Ne?
Ich finde das irgendwie auch wichtig. Also ich merke, dass ich das sehr oft... mir das schwer fällt, mir das immer so vor Augen zu malen, die Liebe zu Jesus zu erkennen und dass das oft im Alltag untergeht. Und mir hilft das sehr oft, also was diese Fülle Gottes zu erkennen, indem ich mir auch Bilder vor Augen male über das Wesen Gottes, wie er ist, dass ich diese Liebe auch greifbarer habe mit Bildern, wo, also so viele Stellen, wo Jesus auch über sich spricht, wer er ist. Also mir helfen diese Bilder, dass Jesus zum Beispiel, er ist der Sehende, so wie er zum Beispiel der Hagar in der Wüste begegnet ist. Du bist ein Gott, der mich sieht. Darin sehe ich Gottes Liebe und das erfahre ich dann im Alltag. Oder dass Gott ein Arzt ist, wie er sich um die Kranken kümmert, dass ich da die Liebe sehe und auch das Evangelium. Oder dass Gott ein Friedefürst ist, dass er wie eine Quelle ist, dass man nicht austrocknen kann. Also diese vielen Bilder, der Bräutigam oder der barmherzige Samariter, darin sehe ich die Liebe Gottes und ich versuche das dann auch so im Alltag zu sehen, so auch wie Gott einen versorgt und dass man das alles in diesem Zusammenhang dann auch, dass mir das auch hilft, dann Christus mehr zu erkennen, diese Breite, die Höhe, Tiefe, weil es für mich oft so abstrakt ist und ich brauche diese Bilder auch oft.
Ich glaube, dass das Gott auch, ich meine, die Bibel ist ja nicht umsonst so reichhaltig. Ich merke bei mir auch, es sind immer wieder bestimmte Stellen, durch die Gott Dinge in mir triggert, sage ich mal. Also ich merke zum Beispiel bei mir, wenn ich die Evangelien lese, dass die Fußwaschung, also dass Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht, das öffnet mir also immer wieder den Blick auf die Größe der Liebe von Jesus. Ich weiß nicht, warum es so ist. Also, ich hab das schon etliche Predigten auch zu vorbereitet, Bibelstunden. Irgendwie hat es mal Klick gemacht. Diese Geste, die Johannes da beschreibt, dass Jesus sich vor seinen Jüngern erniedrigt, ihnen die Füße wäscht, dass er einen Sklavendress anlegt und von da dann die Verbindung, am Kreuz legt er alles ab. Am Kreuz ist er schier nackt. Bis aufs Äußerste erniedrigt. Ne? Aber wie gesagt, bei mir geht das in Johannes 12, Johannes 13. Ne? Ich weiß nicht, das wird dem einen oder anderen von euch genauso gehen, dass bestimmte Stellen, die sind uns leichter zugänglich. Auch Altes Testament, die Opferung Isaaks. Das ist für mich immer wieder, auch im Blick auf die Liebe Gottes. Ich meine, mancher Ausleger würde wahrscheinlich sagen, ja, das ist eine ganz leichte Vorstattung auf Christus hin. Ne? Also Abraham ist bereit, seinen Sohn hinzugeben, und genauso ist Gott bereit, später seinen Sohn zu opfern. Ne? Mag sein, aber mich springt das in diesem Text immer wieder an. Du sprachst von Bildern. Der Vater, der dem verlorenen zurückkehrenden Sohn um den Hals fällt.
Das ist das beste Gleichnis. Das finde ich auch so ergreifend, vor allem die beiden Brüder. Da ist so viel drin.
Ja.
Ich denke, das ist immer das Opfer Christi ist immer der höchste oder der größte Ausdruck der Liebe Gottes. Es ist nicht nur so seine Fürsorge. Also siehst du auch zum Beispiel, Johannes betont das sehr. Er sagt, du kannst natürlich sehr hilfreiche Bilder haben, dass Gott ein Arzt ist, dass Gott eine Quelle ist. Aber das ist immer der Schwerpunkt liegt immer auf Tatsache, dass Christus sich geopfert hat. Das ist immer das Kreuz, das der größte Ausdruck der Liebe Gottes ist.
Ja, ein großer Trost steckt hier in diesen Versen. Also ich jedenfalls bin sehr vertraut mit dieser Trägheit, von dieser inneren Trägheit, die Paulus hier anspricht. Also auf der einen Seite bin ich ja, wenn man so will, wenn es um die Auslegung bestimmter Stellen geht, Profi. Ich habe bestimmte Stellen, was ich im Römerbrief, Epheserbrief, die habe ich schon oft, sagen wir mal, durch den Mangel genommen, exegetisch. Und es ist für mich, das ist für mich eine Erfahrung, die ich immer wieder mache, wie krass die Unterschiede sein können. Also was die innere Beteiligung anbetrifft. Also dass ich etwas als wahr und richtig erkenne, aber dass ich dem dann auch, ich sag mal, ein Gewicht beimesse. Das ist oft ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und da ist es ein Trost, dass Paulus uns eben hier anweist, du musst Gott regelmäßig um Kraft bitten, damit die Wahrheit, die er dir dort eröffnet, dass du sie mit so einem Gewicht innerlich empfängst, wie sie würdig ist, empfangen zu werden. Aber er deutet eben auch an, du wirst ein Stück weit immer hinterherhinken, hinter der Wirklichkeit, die da beschrieben wird. Aber ne, das ist so ein, wie soll man sagen, es ist so ein fröhliches Streben danach, möglichst viel von dieser Größe der Liebe Jesu zu begreifen.
Vers 20 ist auch interessant, dass der überschwänglich über alles hinaus tun kann, also noch mehr als wir eigentlich brauchen. Also noch überschwänglich, oder wie steht es in anderen Übersetzungen, das Wort überschwänglich?
Ja.
Weit über die Maßen mehr als wir brauchen.
Ja. Weil das Ding ist ja auch, wenn wir jetzt Gott bitten, ne? Herr, schenke mir viel Erkenntnis. Also gib mir, dass ich die Liebe von Christus also in einem großen Ausmaß erfassen kann. Wenn wir das beten, haben wir noch gar keine Vorstellung, wie sich das anfühlen könnte, wenn Gott einem dann die Augen öffnet. Und wenn es dann geschieht, ist es oft überwältigend. Und da sagt Paulus, und das ist immer noch nicht das Ende.
Also bei mir war ein Schlüsselvers, was denkst du dir eigentlich? Was denkst du dir eigentlich? Weißt du gar nicht, was ich gemacht habe? Ich habe die ganze Welt gemacht. Ich habe dein Leben im Griff. Ich kümmere mich um alle Tiere, um alles. Und was tust du dich denn bei mir? Das mache ich nicht. Ich habe mich bei Gott beschwert. Ich habe gesagt, warum hörst du nicht meine Gebete? Ich bete treu, jahrelang, fest, ernst. Warum erhörst du nicht mein Gebet? Warum?
Ja.
Dann sag dir mir, was denkst denn du eigentlich?
Ich habe doch alles im Griff. Ich kümmere mich um alles. Du hast kein Recht, dich über mich zu beschweren. Ich habe deine Bitte gehört. Du wirst dich wundern. Das sagt mir Gott. Du wirst dich wundern, was ich...
Hier diese Maßen, wie sollen wir denn das begreifen hier? Weil er sagt im Vers 18, damit wir fähig sind, zu begreifen, was die Breite, Länge, Tiefe und Höhe sei, also der, die Liebe Christi. Und dann sagt er im Vers 20, dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag. Also gibt es eine Beziehung zwischen den beiden? Ist es eine Steigerung, was er da meint? Weil er sagt, was wir bitten. Also wir können, also er scheint zu bitten, dass Gott uns die Kraft, die Fähigkeit gibt, die Breite, Länge, Tiefe seiner Liebe zu verstehen. Aber er scheint ja auch im Vers 20 zu sagen, aber du wirst sowieso nicht ganz verstehen, wie Gott wirkt.
Nee, oder nicht wie Gott wirkt, ich würde sagen, was das Ausmaß anbetrifft,
also,
was Gott uns an der Größe der Liebe Christi offenbart.
Verstehst du, was ich meine? Also ich meine, inwieweit hilft uns das im Gebet? Also er betet, dass wir das erkennen.
Ja.
Aber dann, da gibt es eine Konsequenz auch, dass wir auch beten, Vers 20. Weil er spricht auch von unserem Gebet.
Dann. Genau, und wir empfangen als Antwort auf unser Gebet. Ne?
Genau, und in welche Beziehung stehen diese Maßen zu dem Gebet, zu unserem Gebet?
Ja, gut, also ich würde hier so drei Etagen sehen, ne? Also wir bitten Gott um Kraft, damit wir noch mehr von der Liebe Christi erkennen. Die Regel ist dann, Gott erhört dieses Gebet und schenkt uns mehr Erkenntnis über die Liebe Christi, als wir eigentlich erbeten haben.
Okay. Ist doch eine Steigerung.
Ne? Aber dieses Mehr ist dann immer noch, sagen wir mal, es ist noch nicht damit ans Ende gekommen, weil es bleibt Vers 19, die Liebe, die Größe der Liebe von Christus überragt immer noch das, was wir zu erkennen fähig sind, selbst wenn Gott mit seiner Kraft in uns wirkt. Das ist aber nichts Heilloses. Wir sind ja Geschöpfe und wir sind offensichtlich nicht fähig, im Unendlichen zu schwelgen. Also die Ausmaße der Herrlichkeit Gottes, auch seiner Liebe, sind schier unendlich. Und wir wollen aber möglichst viel davon verinnerlichen, vielleicht auch immer mehr, wir leben ja ewig, immer mehr davon wollen wir uns vergegenwärtigen, uns daran erfreuen können, kommen aber nie an ein Ende. Und auch das ist eher ein Ausdruck unserer Seligkeit. Weil das bringt Paulus ja auch zusammen hier in diesem Abschnitt. Ne? Also da ist vom Gebet die Rede. Also Paulus bittet Gott um bestimmte Dinge. Klammer auf, ihr selber solltet euch auch in dieses Gebet einklinken. Und dann kommt die Anbetung, ne? Von Vers 20 und 21. Ich wär soweit durch mit meinem Thema. Ja, bemerkenswert vielleicht noch zum Schluss ist die Aussicht. Also diese Art von Gebet und Anbetung wird bis in Ewigkeit das ewige Leben mit Gott kennzeichnen. Wir werden von ihm Dinge empfangen. Also er wird mit seiner Kraft durch seinen Geist in uns wirksam sein. Er wird uns innerlich dazu befreien, dass wir ihn noch mehr erkennen, seine Liebe zu uns. Das wird uns noch mehr beflügeln, ihn anzubeten. Und das ist so eine schöne Spirale.
Also mir sagt, deine Gebete sind in einer goldenen Schale aufgebracht. Sie sind nicht verloren. Alle. Mhm. Und irgendwann erhört es sie. Und es freut mich manchmal, sage ich zu Gott, du hörst bestimmt noch die Gebete von meinem Vater. Der hat nämlich jeden Tag stundenlang für Menschen gebetet. Und wenn ich die sehe manchmal, dann sage ich, oh, für den hat mein Vater gebetet, das weiß er gar nicht. Und dann bete ich auch für den.
Ja, wollen wir noch zusammen beten?
Ja.
Aufnahme. Machen wir